Dann würde ich gerne mit uns beten für die etwas kürzere Predigt heute. Lieber Vater, danke, dass wir mit den Kindern das so singen können, dass du uns als wertvoll erachtest und dass wir das an vielen Momenten in unserem Leben erfahren dürfen und sehen dürfen. Wir merken, dass wenn wir zusammen das Abendmahl feiern, Gemeinschaft haben, wir merken, dass wenn du zu uns sprichst, und das bitte ich, dass du das tust auch, dass du dieses Wunder tust, dass aus Menschenwort dein Wort wird und dass es ausrichtet, was du willst. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte heute gerne Fortsetzung machen zu der Themenreihe über die Geistesgaben oder Gnadengaben, Gaben des Geistes. Damit habe ich vor 2 Wochen begonnen. Und Grundlage der Predigten sind die Kapitel 12 bis 14 aus dem 1. Korintherbrief. Ermutige euch, das ruhig nachzulesen, vor allen Dingen nach der neuen Genfer Übersetzung. Das ist hervorragend gelungen. In der letzten Predigt habe ich mehr oder weniger eine allgemeine Einführung gemacht, so wie Paulus das eben auch macht in den ersten 7 Versen, und hatte dort 4 Schwerpunkte gelegt. Zum einen, das, was ich auch im Gebet so ausgedrückt habe, dass Gott uns so wertvoll erachtet, dass er gerne mit uns zusammenarbeiten möchte und die Idee hat, dass wir sein Reich und speziell auch die Gemeinde mit ihm zusammen als Partner aufbauen. Und dazu gibt er uns durch seinen Heiligen Geist Gnadengaben, Geschenke, die uns befähigen, das effektiver und gut zu tun. Das zweite war, dass Paulus sagt, jedem zum Nutzen aller. Das ist der zweite Aspekt. Er gibt jedem mindestens eine Gabe zum Nutzen aller und zum Nutzen aller. Das dritte war, dass diese Geschenke dann zu einer Gabe werden, wenn sie sich in einem Dienst äußern und dann auch Wirkung hervorbringt. Und der vierte Aspekt war, man kann mit diesen Gaben Missbrauch treiben, wie mit allen Dingen, die Gott uns schenkt. Eine Form des Missbrauchs ist, dass man damit Macht ausübt. Manche Gaben verführen dazu, je nach Charakter und Persönlichkeit, Missbrauch damit zu treiben, indem man Macht ausübt oder indem man das eigene Ego aufpumpt. Und die andere Form von Missbrauch ist, dass man seine Gaben oder seine Gabe, die man hat, verkümmern lässt und sich dadurch der Auferbauung der Gemeinde entzieht und ja auch so indirekt dafür Sorge trägt, dass andere sich überfordern müssen. Das war so die Einführung. Dann listet Paulus in den nächsten Versen 9 Gaben auf. Und die erste Gabe steht in Vers 8. Und sie heißt, Siegfried hat das schon angedeutet, Wort der Weisheit oder auch Weisheitsrede. Man kann es auch gut übersetzen mit Gabe des klugen Rates. Und da sehen wir schon, es ist ein etwas breites Spektrum. Im Griechischen heißt das Logos Sophias. Und Sophie oder Sophia ist eben nicht nur ein Name für einen Wirbelsturm oder für eine etwas ältere Dame, sondern kommt auch in dem Wort vor Philosophie, also die Liebe zur Weisheit. Was sagt Paulus zu dieser Gabe? Er sagt, der Geist oder dem einen wird durch den Geist Weisheitsrede gegeben oder die Gabe des klugen Rates oder ein Wort der Weisheit. Und das war es auch schon. Dem einen wird durch den Geist Weisheitsrede gegeben. Mehr sagt Paulus zu dieser Gabe nicht. Weder in dem Rest seiner Briefe, noch kommt diese Gabe ansonsten im Neuen Testament vor. Und wenn die Information zu einer Gabe so spärlich ist, was passiert dann? Dann machen die Menschen sich Gedanken darüber, was dann damit gemeint sein könnte. Und dann je nach Charakter und Prägung kommt dann Entsprechendes bei heraus und je nach Charakter und Prägung kann man dann aussuchen, ob man dies oder das sich nimmt. Und ich stelle mal 2 Extrempositionen vor, die ich beide für falsch halte. Ich sage es gleich vorweg. Die einen sagen, Paulus wusste nicht wirklich selber genau, was das ist. Er nennt es eben einfach so, weil er davon gehört hatte. Wer dann mehr zum Lutherischen neigt, sagt, da ist die Predigt sicher mit gemeint, wenn sie intelligent gemacht ist. geht man in das andere Spektrum, das mehr enthusiastisch, charismatisch und wie auch immer genannte, dann ist dort die Rede davon, dass es unbedingt eine Offenbarungsgabe ist. Sprich, unter Umgehung des Verstandes schenkt der Heilige Geist einem, wenn es geht, möglichst dummen Menschen eine kluge Idee, sodass also der Mensch selber keinen Zugriff darauf hat, auf dieses Wort der Weisheit, sondern es fällt ihm zu in einer bestimmten Situation. Und dann ereignet sich eben das Wunder, dass so ein Wort weitergegeben wird. Also ich habe natürlich jetzt übertrieben, es wird viel besser formuliert, als ich das mache. Aber da sieht man mal so die beiden Positionen. Und die Frage an uns ist, was machen wir denn jetzt damit? Und ich denke immer, wenn also von der Schrift her, der Beschreibung einer Gabe, so wenig Material gegeben wird, dann müssen wir uns eben selber auf die Suche machen und auch selber entscheiden, wie wir mit dieser Gabe umgehen wollen. Ausgangspunkt meiner Überlegung ist, dass Gott uns ja keine Gabe gibt, die wir nicht brauchen. Da bin ich ziemlich von überzeugt. Gott gibt keine Gabe durch seinen Geist, die wir nicht wirklich brauchen. Und in diesem Fall, selbst wenn wir wenig Ahnung haben, was das sein könnte, brauchen wir sie trotzdem. Und der Nachweis, dass wir sie brauchen, ist relativ leicht zu führen. Wenn wir jetzt einfach mal überlegen, was haben wir für einen Bedarf an Weisheit, an klugem Rat, in welchen Lebenslagen? Was fällt euch da ein? Oder einfacher gesagt, gibt es irgendeinen Lebensbereich, wo wir nicht kluge Entscheidungen treffen müssen? Marc, du sitzt da jetzt so schön nah bei mir. Ja, du sitzt in deinem Büro, triffst ununterbrochen dumme Entscheidungen. Was ist die Folge? Ist nicht gut. Also, und das betrifft eben, sei es, dass man eine Anschaffung macht, dass man überlegt, wen will ich als Partner wählen? Wie soll ich in schwierigen Lebenssituationen mich ethisch entscheiden? Es gibt, und auch in der Gemeinde sitzen wir ja sehr oft, sitzen wir oft in der Gemeindeleitung zusammen und irgendwann an so einem Punkt sagt dann meinetwegen die Christa, hat nicht irgendeiner ein Wort der Weisheit? Das heißt, wir kommen nicht weiter und es wäre sehr wünschenswert, dass der Geist dann wem auch immer so etwas schenkt. So, also der Bedarf ist immens groß, finde ich, für klugen Rat, für weise Entscheidungen, eben für diese Begabung. Bei Ulrich Neuenhausen haben wir gelernt, also nicht nur dort, aber da vor allen Dingen sehr eindrücklich beim Thema Offenbarung, dass die Schrift auslegt. Also Bibel legt Bibel aus. Und von daher bietet es sich an, einfach mal in die Bibel reinzuschauen, wo wird Weisheit thematisiert. Und ein Name, der in Sachen Weisheit im Alten Testament sofort fällt, ist natürlich selbstverständlich, wie bitte? Wow, genau. Salomo. Und wenn man mal guckt, wie der die Weisheit bekommt, in welcher Situation, ist hochinteressant. Salomo wird der Nachfolger seines Vaters, er wird König von Israel und er betet und sagt, Herr, diese Aufgabe ist mir zu schwierig, dieses große Volk zu leiten. Ich bitte dich, dass du mir ein weises Herz gibst. Und Gott ist darüber so erfreut, er sagt, das Gebet höre ich sofort. Du kriegst nicht nur ein weises Herz, sondern du kriegst auch noch Gold und dies und das, kennen wir alles. Und dann kommt es ja relativ schnell zu diesem sogenannten salomonischen Urteil. Ich erzähle es ganz kurz, zwei Frauen bekommen jeweils ein Kind. Des Nachts wird das eine im Schlaf erdrückt und die beiden Frauen kommen mit dem überlebenden einen Kind zu Salomo und sagen, beide, es ist mein Kind. Den DNA-Test gab es damals noch nicht. Und dann macht der Salomo einen anderen Test, der sagt, gib mir ein Schwert, ich hack das Kind durch und jede Frau kriegt ein Teil. Und da offenbart sich natürlich die Mutter, indem sie sagt, oh, dann gib lieber ihr das ganze Kind, dass es am Leben bleibt. Und so war die Sache gelöst. Das kann man natürlich nur einmal machen. Aber spannend ist dieser Lebensbereich. Er kriegt Weisheit, um zum Beispiel so eine echt schwierige Frage zu lösen. Das nächste Beispiel, wo ein weiser Rat gegeben wird, könnte man unter dem Thema ein bisschen Management abhandeln, das ist Mose. Mose ist ja 40 Jahre damit beschäftigt, durch die Wüste das Volk zu leiten. Und darüber vergisst man eigentlich, dass der verheiratet war. Nämlich mit Zippora und er hatte zwei Söhne. Und was macht Mose in den 40 Jahren seiner Beschäftigung? Er parkt seine Frau bei seinem Schwiegervater. Jitro, ein Priester aus Midian, und der denkt sich irgendwann, warum ist die Frau hier und was macht der Mose eigentlich? Und er besucht ihn also in der Wüste und dann sieht er, wo der Mose seine Zeit mit verbringt, nämlich der sitzt von morgens bis abends da und spricht Recht dem Volk, macht Rechtsprechung dem Volk von morgens bis abends. Der Jitro sieht das und sagt, sag mal Mose, was tust du da? Du überforderst dich und das Volk. Delegier das doch einfach. Such dir clevere Leute aus, verteile das und du entscheidest nur noch das Wichtigste. Und offensichtlich ist das Verhältnis zwischen Mose und seinem Schwiegervater gut und er hört auf den Rat. Und das dritte Beispiel, also hier geht es um Management, weise Entscheidung und so wird das alles besser. Ich glaube, Jitro lässt dann auch die Frau bei Mose, hat er jetzt auch mehr Zeit wieder dafür. Das dritte ist hochinteressant. Gott möchte den Vorläufer des Tempels, also die Stiftshütte, bauen lassen. Und dann sagt er, dann beruft er einen Handwerker und den begabt er mit seinem Geist. Dann steht als erstes mit Weisheit, diese Stiftshütte auch zu bauen. Mit Kunstfertigkeit, mit Gold, Silber, Kupfer, Holz, Stein und nicht Stein nicht, aber umzugehen. Das heißt also, hier wird ein Handwerker mit Weisheit begabt, um dieses Projekt durchzuführen. Sowohl innerhalb der Zeit und im Rahmen der Kosten. Also wir sehen ein recht breites Spektrum. Und wenn wir ins Neue Testament springen, möchte ich drei Beispiele nennen für Weisheit. Das erste ist Jesus. Mit 12 Jahren stellt Lukas fest, Jesus wuchs an Weisheit und selbst die Schriftgelehrten, als sie mit ihm im Tempel über die Schrift diskutieren, merken, da ist ein weises Kind. Wenn man sieht, was Jesus für Wörter geprägt haben, die zu Sprichwörtern geworden ist, fällt euch eins so aus dem spontan ein. Ein Sprichwort, das Jesus geprägt hat. Danke, Claudia. Also, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das ist ein geniales Wort, weil da im Grunde genommen diese ganze Menschenfreundlichkeit Gottes in Jesus zum Ausdruck kommt. Aber auch ein Stück Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also besser kann man es in einem Wort nicht formulieren. Das andere, was mir sehr gut gefällt, ist, da kommen die Pharisäer zu ihm und wollen ihn verführen und sagen, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Und da hing in Israel eben quasi das Leben dran. Es gab Leute, die dafür mordeten, andere ermordeten, die Steuern zahlten. Ja, und jetzt wollten sie Jesus packen. Da sagt er, gib mir doch einen Denar. Was sieht er drauf? Ja, das Abbild des Kaisers, sagen sie. Ja, sagt er, dann gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gott ist. In diesem kurzen Satz sagt er genialerweise, der Kaiser ist nicht Gott. Er braucht auch nicht angebetet zu werden, aber Steuern sollte er doch zahlen. Ja? Und ihr betet Gott an. Das ist eine weise Aussage und danach war das Thema erledigt. So, ach ja, und das letzte Beispiel, also nochmal so ein bisschen aus dem Gemeindeleben. In Korinth, ist ganz schön, hat es offensichtlich zwei Gemeindemitglieder gegeben, die miteinander Geschäfte gemacht haben. Und das scheint schlecht gelaufen zu sein, also ziehen sie vor den Kadhi vor Gericht. Und da sagt Paulus, sag mal, ist nicht ein Weiser unter euch, der in der Lage ist, zwischen diesen beiden Leuten zu schlichten. Also hier wieder ein Rechtsfall und die Frage nach Weisheit. Habt ihr Lust, ein persönliches Beispiel von mir zu hören? Gut, ja, nee, weil es ist ja auch eure Zeit, nicht nur meine. Also, ich habe meinen Zivildienst, das habe ich ja schon oft erzählt, in Hamburg im Jesus-Center gemacht und irgendwann kam so Berufung und auch Entscheidung zusammen, dass ich Theologie studieren will und damals wollte ich eigentlich nicht Pastor werden, aber zumindest so mal in die Richtung gehen wollte. Und für mich als guten Baptisten, als sehr guten Baptisten war natürlich klar, ich gehe ans baptistische Seminar und hatte das auch alle Hürden schon genommen und war gerade dabei, da quasi mich im Jesus-Center zu verabschieden. Da kommt ein Mitarbeiter vom Jesus-Center auf mich zu und sagt, Andreas, wenn du ans Seminar gehst, ans Theologische, ans Baptistische, dann versackst du dort. Du musst an der Uni studieren. Und in dem Augenblick war mir klar, er hat recht, obwohl ich nicht dahin gehen wollte, doch Jari, er hatte recht, obwohl ich nicht dahin gehen wollte, weil ich wusste, oder ich ahnte, ich befürchtete, dort studierst du dir deinen Glauben weg. Du musst eine Wohnung suchen auf dem Wohnungsmarkt, der mindestens so eng war wie jetzt. Und viele andere Dinge des Lebens musst du auch bewältigen, die im theologischen Seminar nicht nötig gewesen wären. Denn da gab es eine fantastische Köchin. man brauchte nicht einkaufen. Ich hatte ein Zimmer, das Ganze war günstiger. Auf dem Gelände gab es einen Kopierer, eine exzellent ausgestattete Bibliothek, einen Getränkebunker, wo man Zeitungen, Süßigkeiten und Getränke kaufen konnte. Und ich hätte, wenn ich gewollt hätte, 5 Jahre lang mit Pantoffeln und Bademantel mein Studium bewältigen können. Ich hätte das Gelände nur für Zigaretten einkaufen verlassen müssen, aber da ich heute nicht rauche und damals auch nicht. Also, im Fazit, ich wäre da wahrscheinlich versackt. Und er hatte recht. So, mein Lebensweg ist dann anders gewesen. Und für mich ist das zum Wort der Weisheit geworden. Vieles, was sich daraus ergeben hat, konnte ich damals natürlich nicht absehen. Aber es war ein, wie ich finde, kluger Rat. Und ich würde jetzt mal sagen, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wie entsteht sozusagen so ein Wort der Weisheit? Kommt das sozusagen bei einem, der quasi seinen Verstand abgibt, oder was ist das? Ich würde sagen, im Ergebnis für mich war es ehrlich gesagt egal, wie er dazu gekommen ist. Aber ich denke, es hat eben Dinge gegeben, die ihn dazu befähigt haben, ein Wort der Weisheit, einen klugen Rat an mich weiterzugeben. Das eine ist seine Achtsamkeit, dass er sich mit mir beschäftigt hat. Er hat sozusagen für mich stellvertretend mit nachgedacht über mein Leben. Er hat Anteil an meinem Leben genommen, das ist, ja, wie nennt man das, Empathie. Und er hatte die Intuition, den richtigen Zeitpunkt auch zu wählen und mich anzusprechen. Und er hatte den Mut, das zu tun, und zwar in einer Art und Weise, dass ich damit umgehen konnte. Und so glaube ich, dass, was immer er auch an Grundlage hatte, der Geist Gottes ihm dieses Wort der Weisheit gegeben hat. Und wenn man nochmal die Kriterien des Paulus anlegt, wann wird eine Gabe zu einer Gabe? Dann ist es, wenn es auferbaut, wenn es nützlich ist, ja, und wenn nachher etwas da ist, was vorher nicht da war. Und das war es auf jeden Fall. Für uns als Gemeinde, was folgt daraus, wenn Paulus sagt, dem einen wird durch den Geist Weisheitsrede gegeben oder die Gabe des klugen Rates, das Wort der Weisheit. Ich glaube, dass alles, was Gott geschaffen hat, unseren Verstand, unser Gehirn, alles, was Gott uns an Erfahrung gegeben hat, an Fertigkeiten, an Bildung, an Wissen, an Intuition, an Empathie, an Aufmerksamkeit, all das kann der Geist Gottes nehmen und veredeln und benutzen, um daraus einen klugen Rat werden zu lassen. Wir müssen unser Gehirn nicht abgeben, damit der Geist Gottes wirken kann. Das glaube ich einfach nicht. Der Bedarf an klugem Rat ist ungemein groß, das muss ich nicht wiederholen. Allerdings, und das ist das Schöne am Geist Gottes, weil der kreativ ist, er braucht das alles nicht. Er kann jemanden, der eben nicht gebildet ist, der viele Dinge nicht hat, wo man meint, das ist aber Voraussetzung, damit jemand klug ist oder gebildet ist, das braucht er nicht unbedingt. Er kann jeden damit begaben, einen guten, klaren Rat weiterzugeben. Es ist nicht Voraussetzung. Aber entscheidend, das Besondere ist, glaube ich, für uns als Gemeinde, dass uns das klar ist, dass Gott jeden begaben kann, einen klugen Rat zu geben, ein Wort der Weisheit zu geben, selbst wenn wir ihn nicht dafür fähig halten. Das ist das Besondere an dieser Gabe, dass Gott unabhängig von der Qualität einer Person so etwas tun kann. Unabhängig von seinem Aussehen, von seinem Geschlecht, von Alter, von Herkunft, Bildung, was auch immer. Und es ist ihm auch egal, dem Geist Gottes, welche geistlich-theologische Prägung er hat. Das ist auch das Schöne. Ja, er kann im sogenannten Liberalen genauso gut wirken wie durch jemand anders. Unsere Chance liegt darin, dass wir dann hören und dass wir nicht von vornherein sagen, bei dem geht es aber nicht. Und ein Wort der Weisheit muss in der Gemeinde nicht untergehen, weil eigentlich bestimmte Dinge, Strukturen, die man oft im Büro, in der Firma oder sowas hat, nicht da sind. Eigentlich müsste ein Wort der Weisheit nicht untergehen durch Standesdünkel, durch Eitelkeit, durch Ich-Bezogenheit, durch Kompetenzgerangel, sondern jedem kann der Geist Gottes ein Wort der Weisheit schenken, zum Nutzen aller. Und Jakobus sagt an einer Stelle, wem Weisheit mangelt, der soll darum beten, dass er sie bekommt. Und ich finde, das ist etwas, was wir als Gemeinde wirklich tun können. Ja, dass wir darum beten, dass Menschen diese Begabung bekommen. Und dass unsere Arbeit dadurch geprägt ist, dass wir ja, viele kluge Entscheidungen treffen, wie wir es auch in der Vergangenheit schon oft gemacht haben. Auch da könnte ich jetzt viele Beispiele erzählen, aber jetzt reicht es für heute erstmal. Ist ja nur eine Gabe. Beim nächsten Mal kommt dann das Wort der Erkenntnis. Was das dann wieder ist, schauen wir mal. Ich weiß es bisher auch noch nicht, aber das kriegen wir raus. Mein Vorschlag wäre, bevor ich jetzt die Einsetzungsworte lese, ob wir nicht jetzt das Lied singen, würde doch jetzt passen. Dann können wir das ein bisschen sacken lassen. Es ist gut an deinem Tisch.